ARD Sounds.
Ich meine, heute würde ich natürlich sagen, sag mal, was hast du denn da eigentlich gemacht? Spinnst du eigentlich? Nicht mal richtig Italienisch gesprochen und dann sich mit Handwerkern auseinanderzusetzen. Dachziegel und Verputz und Fliesen, das waren so meine ersten Vokabeln.
Was sind denn so die schönsten Italien-Momente in Ihrem Leben jetzt?
Tatsächlich dieses morgens aufwachen und die Fensterläden aufmachen und dieser Blick, dann gehe ich natürlich jeden Morgen erstmal eine Stunde schwimmen.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein heutiger Gast bringt viel italienisches Flair mit auf die blaue Couch und die Geschichte einer Befreiung, eines Neuanfangs. Die Schauspielerin Andrea Larange ist mein Gast. Herzlich willkommen, benvenuto.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sie sprechen Italienisch, nehme ich an, oder?
Sì, per forza adesso.
Schon seit ein paar Jahren gelernt oder ist das jetzt tatsächlich auch mit Ihrem neuen Leben in Italien dann gekommen?
Ja, ich habe natürlich versucht, mich vorzubereiten, weil ich wusste ja, ich muss ein Haus renovieren. Und das ist aber wie beim Schulenglisch. Ne? Du lernst Englisch in der Schule und dann wirst du losgelassen ins Land und dann merkst du, da kann man überhaupt nichts mit anfangen.
Ja.
Also das ist einfach durch das Praktizieren dann vor Ort, geht es dann ein bisschen schneller.
Der Neuanfang, der war eben ein Haus in Italien. Sie haben da einen großen Schritt getan und wir werden das heute ausführlichst besprechen, weil ganz viele Menschen in meinem Umfeld diese Pläne haben oder hatten und keiner hat den Hintern so richtig hochgekriegt. Aber Sie haben es gemacht und ein Buch drüber geschrieben und das finde ich ganz toll. Es heißt Der Zitronenbaum in meinem Garten durch innere Freiheit zu mehr Lebensfreude. Und da haben Sie Ihre Geschichte aufgeschrieben. Vorher muss ich mal ganz kurz was bemerken, weil das fand ich so witzig, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe. Da ist mir aufgefallen, dass ich Sie schon als kleines Mädchen gehört habe, weil Sie die Synchronstimme von Pippi Langstrumpf in den Filmen waren, als kleines Mädchen, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist so lustig.
Naja, so klein war ich nicht mehr, ich war 12.
12 waren Sie da.
Tatsächlich, aber ja.
Sie haben ja selber eine Tochter, die ist 1985 geboren. Mhm. Haben Sie zusammen diese Filme geguckt?
Nein, also meine Tochter will eigentlich mit allem, was ich so mache, nicht so furchtbar viel zu tun haben. Ja, sie hat mir später mal erzählt, dass das für sie alles anstrengend war. Dieses Leben im Außen, dieses Mitgenommenwerden auf die vielen Veranstaltungen, dieses Fotografieren und so, das ist nicht ihr Ding. Und sie schirmt sich da ein bisschen ab.
Und auch als Kind konnte man sie nicht begeistern. Guck mal, das ist Mama da, die Stimme von Mama mit Pippi Langstrumpf. Also ich wäre da total stolz gewesen als Mädchen.
Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm habe, ob wir jetzt diese Filme angeguckt haben. Ich glaube, es war nämlich zu ihrer Zeit Bibi Blocksberg und alle anderen Heldinnen.
Die waren natürlich, klar, ich bin Jahrgang 70, sie 85, das nochmal fast eine Generation.
Ich glaube, das war der Grund,
ja. Genau. Ja, das stimmt. Ihre eigene Karriere ging ja sehr früh los mit 8 Jahren. Wir kennen Sie aus der Schwarzwaldklinik. Sie waren im Traumschiff dabei. 20 Jahre lang die Gräfin Schönberg bei der Soko Kitzbühel. Also da war sehr viel Fernsehen in Ihrem Leben. Wenn Sie jetzt mal zurückdenken an diese Zeit, in der Sie ja sehr beschäftigt waren, hatten Sie denn da schon einen Plan für die Zukunft, eine Vision für Ihre Zukunft?
Nein, weil da ist man einfach so im Geschirr. Ne? Ich glaube, da macht man sich keine Gedanken. Und diese Gedanken der Befreiung und des Veränderns, das ist ja, glaube ich, etwas Neues. Das ist ja unserem Zeitwandel, würde ich das jetzt zuschreiben. Ne? Weil viele Leute sagen, irgendwas stimmt nicht mehr. Wir sind alle viel zu gestresst. Wir haben keine Lebensfreude mehr. Woran liegt denn das eigentlich? Und das war damals eigentlich nicht so. Damals war man eigentlich happy, wenn man Karriere machte und wenn man viel Geld verdiente. Und die Werte waren einfach andere. Ne?
Aber ich glaube, es hat ja schon auch was damit zu tun, glaube ich, mit der Lebensphase, in der man sich befindet. Weil das ist ja so die Rush-Hour des Lebens. Und ich glaube, irgendwann merkt man da, und das habe ich selber auch festgestellt, mit 50 fallen manche Dinge ein bisschen schwerer, man braucht ein bisschen mehr Pause, ein bisschen mehr Ruhe und dann muss man das Leben einfach, da muss man Veränderungen vornehmen. Ich glaube, das ist ganz natürlich, oder?
Bei den einen kommt es früher, bei den anderen später. Ich kann das jetzt nur aufgrund der vielen Zuschriften, die ich bekomme, so abschätzen. Tatsächlich schreiben mir ganz viele Frauen um die 40. Da scheint es wohl zum ersten Mal zu passieren, dass die sich fragen, war das jetzt eigentlich alles und wird das jetzt so weitergehen und geht's mir eigentlich gut?
Tja, da kommt man erstmal zum Luftholen und darüber nachzudenken, ist das eigentlich das Leben, das ich führen möchte, ne,
ja,
in dem Alter?
Ja, genau.
Wenn die Kinder einen nicht mehr so brauchen, ja. Und ja, das
richtig.
Ist
und was ist mit der Ehe vielleicht?
Ja.
Und was ist mit dem Beruf? Und ja, die Zeit, die so verfliegt, man hat dann plötzlich irgendwie so das Gefühl, dass man was verpasst.
Mhm. In Ihrem Buch geht es ganz viel um Mut zur Veränderung. Darüber schreiben Sie, setzen sich damit auseinander. Waren Sie denn schon immer ein mutiger Mensch? Also sind Sie immer gesprungen, wenn sich was angeboten hat?
Ja, also mutig war ich, glaube ich, schon immer. Aber das liegt daran, ich bin Widder mit Aszendent Skorpion. Also ich habe immer so ein bisschen eher emotionaler als rational reagiert. Mhm. Ne? Wenn mich was interessiert hat oder wenn ich was spannend fand, ging es zum Beispiel auch um Szenen im Fernsehen, die normalerweise ein Stuntman gemacht hat, wo ich gesagt habe, ich mache das selber und so. Diese Herausforderungen, die fand ich immer toll.
Ja, bei Soko Kitzbühel haben Sie ganz viele Stunts selber gemacht, ne?
Nicht bei der Soko.
Nee, da nicht.
Ah ja, da war das mit dem Autofahren. Also ja. Ich bin auch, ich fahre auch gerne schnell Auto, muss ich bekennen. Ich bin Bekennende. Man wird ja da Raserin genannt. Ich finde es blöd, den Ausdruck, aber ich fahre gerne schnell. Und da haben wir diese vielen Verfolgungsfahrten natürlich. Die habe ich auch alles selber gemacht.
Wow.
Ja, aber zum Beispiel bei Hotel Paradies, das war eine Rademann-Serie in den 80er Jahren. Da ging es ja ums Tauchen und ums irgendwie einen Abhang runterfallen und ich weiß nicht, was noch alles. Und das habe ich dann alles irgendwie
alles
selber gemacht.
Gab es da auch mal Momente, in denen die Filmcrew gesagt hat, Andrea, lass mal lieber, das ist jetzt wirklich zu gefährlich?
Das war umständehalber so, weil ich beim Reinspringen ins Wasser, da hieß es, schnell, 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 du musst noch mal reinspringen ins Wasser. Und ich stand auf der Leiter von einem Motorboot. Und weil die Sonne weggeht und sonst kriegen wir das nicht mehr in den Kasten. Und dann habe ich mich abgestoßen und bin durch die Leiter durchgerutscht und in den Ausrichter rein. Und der Ausrichter ist messerscharf und der hat die Flossen durchtrennt und meinen zweiten Zeh von links. Und dann musste ich tatsächlich ins Krankenhaus gebracht werden und operiert werden und ich weiß nicht was alles, ja. Und da war, ja.
Ist die Zehe wieder dran?
Die Zehe ist noch dran.
Gut, bin ich beruhigt.
Aber das war nicht so lustig in dem spanischen Krankenhaus in den 80er Jahren. Da kam der Arzt rein, hat das angeschaut und hat gesagt, und ist wieder raus. Und dann habe ich gesagt, Mami.
Das macht einem ja Mut. Also wirklich.
War nicht so toll, nee.
Professionelle Reaktion. Und bei Ihren Autofahrten haben Sie da auch mal so einen richtigen Slide gemacht, also so eine Bremsung, wo sich das Auto dreht? Das haben Sie alles gemacht?
Also mit Autos, wo das geht, ja, aber mit Oldtimern geht das nicht so gut.
Ah, verstehe, okay. Liebe Frau Lange, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf, das haben wir auch für Sie gemacht und den dürfen Sie jetzt auch selber vorlesen.
Ah, okay. Mein Name ist Andrea Larange. Wenn ich auf dem Rücken im Wasser schwebe, denke ich, meine Güte, hast du es gut. Ich bin meiner inneren Stimme gefolgt und habe mir einen Traum vom Landleben in Italien erfüllt. Der Weg zu meinem Haus mit Zitronenbaum war lang und hart, denn ich war es gewohnt zu funktionieren und es allen recht zu machen. Ich genieße das italienische Lebensgefühl und weiß mittlerweile, dass es immer kommt, wie es kommen soll. Gelernt habe ich, mir selbst auf die Schulter zu klopfen und völlig unbeschwert das Leben zu genießen. Meine Leidenschaften sind neben dem Schwimmen die alternative Medizin und das Schreiben. Ich wünsche mir, dass wir alle gut durch diese harten Zeiten kommen, dass die Lethargie aufhört und dass ich viele Menschen ermutigen kann, ihren eigenen Weg zu gehen. Ja, habe ich nichts hinzuzufügen.
Sehr gut, das freut uns. Sie kommen ja aus einer Künstlerfamilie. Die Oma Schauspielerin, der Opa Autor und hat Synchronregie gemacht. Das heißt, es war immer ein kreatives Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind und das war Ihnen auch als Kind schon bewusst. Wir sind so ein bisschen anders als Familie. War das so?
Dass wir so ein bisschen anders sind, weiß ich gar nicht. Aber natürlich war es dem geschuldet, was für einen Weg ich eingeschlagen habe. Die Großmutter war diejenige, die eine Kindermanagerin kannte, die dann irgendwann zu uns nach Hause kam und mich gefragt hat, ob ich mir ein bisschen Taschengeld verdienen will. Und da wir alle in den 60er Jahren ja nicht viel Geld hatten, habe ich natürlich sofort geschrien, ja.
Und so ging es los. Das heißt auch, Sie wurden da nicht hingeschubst, sondern man hat Ihnen das angeboten und Sie hatten da aber auch Lust drauf.
Ja, wie ich so geschrieben habe, ich war so ein Kind, was immer gern an fremden Tischen ein Lied gesungen hat und dafür ein Eis bekommen hat. Also man hat es mir, ja, meine Großmutter hat gesagt, die hat Talent, so.
Mhm.
Und als Kind kann man ja dann gar nicht beurteilen, was da so alles auf einen zukommt. Das hätte vielleicht ein bisschen kontrolliert werden müssen später von meinen Eltern. Aber der Gedanke, Geld zu verdienen und auch wichtig zu sein, das war halt sehr verlockend.
War das auch so die Sprache, über die Sie Anerkennung bekommen haben von zu Hause, die künstlerische?
Ja, also ich bin ja in einer Generation aufgewachsen, also unsere Eltern waren ja alle noch sehr traumatisiert, kriegsgeschädigt, ganz einfach. Und hatten größtenteils, wenn ich so höre, auch in meinem Umfeld, da bin ich ja nicht die Einzige, keine Möglichkeit, Liebe zu geben. Also die waren nicht empathisch, die haben so wahnsinnig viel mit sich selbst zu tun gehabt, dass man als Kind, der eher mitgelaufen ist, also die Aufmerksamkeit, die man heute als Kind bekommt, da hätten wir von träumen können. Und dann haben wir natürlich immer versucht, uns irgendwie ja sichtbar zu machen. Ne?
Sie haben ja auch in der Serie Salto Mortale mitgespielt. Ich war da noch ein bisschen klein, ich war ein Baby, habe das nicht so mitbekommen, aber das war ein richtig großes, erfolgreiches Ding damals. Ja. Sie haben da die Artistentochter Biggie gespielt. Ja. Wie war das denn dann in Ihrem Alltag, in der Schule und so? Wie wurden Sie denn da wahrgenommen?
Das war wirklich etwas, worum mich ganz viele beneidet haben. Dieses mit dem Zirkus sein, also da hinter den Kulissen sozusagen zu sehen, wie sich das da alles so verhält. Und ich war ja, nachdem wir da ein Jahr mit dem Zirkus waren, also erst war es der Zirkus Krone, hier hinterm Haus sozusagen.
In München, ja.
Genau. Und dann später war es, im zweiten Jahr war es der Zirkus Knie. Und wir wurden ja dann auch zu diesen Mitternachtsfeiern eingeladen, die immer im Anschluss an die Vorstellung waren und oder dann auch zu Geburtstagen und so weiter. Das war natürlich schon sehr, da war man schon sehr im inneren Kreis. Und das fand ich natürlich persönlich wahnsinnig aufregend und die anderen auch. Also eine Freundin hat mir erzählt, ihre Mutter hat ihr verboten, in den Zirkus zu gehen, weil sie Angst hatte, dass sie abhaut mit dem Zirkus.
Und das ist ja ein Mädchentraum, sowas, ne? In diesem Umfeld sich aufzuhalten.
Ja, toll. Witzigerweise, warum ist das eigentlich ein Mädchentraum und kein Jungstraum?
Weiß ich nicht. Aber in meinem Umfeld kenne ich auch nur Mädchen, die zum Zirkus wollen. Ich wollte natürlich auch zum Zirkus als Clown. Jetzt bin ich beim Radio. Was sagt uns das?
Die Parallelen sind unverkennbar.
Ja, wirklich. Mit 12 Jahren waren Sie dann das erste Mal in einer Lebensphase, wo Sie so ein bisschen erschöpft waren, weil Schule und Drehen alles ein bisschen viel wurde oder was war da los?
Ja, das war während der Synchronisation von Pippi Langstrumpf, beziehungsweise eigentlich zum Ende hin. Ich war natürlich mit 12 Jahren in der Pubertät schon und war tatsächlich sehr gestresst, weil das hat sich damals so verselbstständigt. Da war einfach zu viel. Das war fast jeden Tag morgens Schule, nachmittags Synchronstudio, abends Hausaufgaben. Vorher noch in die heiße Badewanne, weil man Bauchweh hatte vor Anstrengung und so. Und dann war das Ende des dritten Filmes quasi da und ich musste noch irgendwelche Lieder singen. Und das nach einem ganzen langen Tag im Studio und hat mich der Regisseur einfach so gezwiebelt und war halt sehr genau. Und dann habe ich irgendwann zu heulen angefangen, habe nicht mehr aufgehört und habe gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr. Und das habe ich dann tatsächlich durchgezogen, ein halbes Jahr. Heute würde man Burnout dazu sagen, damals gab es den Begriff ja nicht. Da hat man gesagt, naja, die spinnt halt jetzt ein bisschen.
Oh Gott, das war eigentlich auch so alles so grausam, ne? Dass man immer, wenn Menschen nicht mehr konnten oder einfach irgendwas Mentales hatten, irgendwelche Herausforderungen, dass man dann immer in diese Irrenecke gestellt wurde. Ne?
Ja, und auf der anderen Seite, wenn man wirklich Probleme hatte, dass man gesagt hat, also wenn ich jetzt eine Therapie haben wollte oder so, ne, dann war man ja auch verblödet oder irre oder so.
Gab es das damals, als Sie ein Kind waren, überhaupt schon, dass man als Kind eine Therapie gemacht hat?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es gab es dann in der Schule bei meiner Tochter, das kann ich mich erinnern, dass es da Schultherapeuten gab oder Menschen, die sich einfach beschäftigt haben mit Kindern, die vielleicht ein bisschen schwierig sind oder die gemobbt wurden oder so. Aber in meiner Generation gab es das nicht. Da hätte man gesagt, die gehört in die Klapse.
Haben Sie denn, wenn Sie zurückblicken, das Gefühl, Ihre Eltern hätten Sie da besser beschützen müssen?
Ich denke schon. Meine Mutter hat zwar immer gesagt, also ich habe dich ja immer gefragt und du hast gesagt, ja, ich habe wieder Lust, aber das können ja Kinder nicht beurteilen, was gut für einen ist oder nicht. Im Nachhinein muss ich halt sagen, ich habe keine Kindheit gehabt und es war einfach alles zu ernsthaft und ich war dadurch auch für andere Kinder irgendwie im Umgang schwierig, weil ich wahrscheinlich durch dieses ständige mit Erwachsenen zu tun haben und diesen Leistungsdruck sicher einfach total anders war.
Und der Ansporn dafür, das zu tun, war auch gesehen werden von den Eltern oder wahrgenommen werden, nehme ich an.
Ja, und dieses Wichtigsein einfach. Ne? Ich habe ja damals schon sehr viel Geld verdient. Das wurde angelegt und es wurde dann auch immer gefragt, ob ich was zum Urlaub beisteuern kann. Ich habe mir auch meine Klamotten selber finanziert, später meinen Führerschein, meine Privatschule, in die ich gehen musste, um immer befreit zu werden fürs Drehen, habe ich auch selber finanziert. Also ja, man war da plötzlich ein Faktor im Leben der Eltern, der wichtig war.
Aber schon früh ganz schön viel Verantwortung, ne? Wow.
Ja, damals hat man aber darüber nicht so nachgedacht. Ich meine, auf Bauernhöfen haben die Kinder auch arbeiten müssen, haben beigetragen zum Lebensunterhalt, mehr oder weniger. Oder wenn die dann später schon einen Job hatten, dann mussten die ja auch was abgeben zu Hause. Ich weiß es nicht, man hat es nicht so...
Ich glaube, der Druck ist nur ein anderer, wenn man jetzt irgendwie Heu macht in der Scheune oder wenn man vor einer Kamera steht und dann vor einem Millionenpublikum zu sehen ist. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Art von
Herausforderung,
die man da spürt,
ja,
oder?
Absolut. Ja, auch Disziplin, die man schon haben muss als Kind, ne?
Ja. Und dass das dann aber ihr Beruf wird, das haben Sie selber nie in Frage gestellt, dass Schauspielerin ihr Weg ist.
Ja, wie ich schon gesagt habe, diese ganze Geschichte war einfach zu verführerisch. Ich habe wahnsinnig viel Geld verdient. Ich habe dann in der 11. Klasse die Schule geschmissen, weil da ging es dann wirklich nicht mehr. Und habe mich dann entschieden, da weiterzumachen. Meine Eltern haben es zugelassen, indem sie gesagt haben, ich muss ein Diplom machen in Englisch und Steno- und Schreibmaschine. Da hat die gesagt, meine Mutter hat gesagt, du hast so eine freche Klappe, dann kriegst du immer einen Job, wenigstens als Chefsekretärin irgendwo. Dann. Und da ich ja ein Jahr in einer englischen Schule war, in Israel, im Ausland, war mein Englisch fließend. Also habe ich das Diplom in Englisch gemacht und Steno- und Schreibmaschine irgendwann abgebrochen wieder, weil das, ja, habe ich dann einfach nicht eingesehen. Und ja, da ging das einfach immer so weiter. Ja. Und ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Man muss ja auch sagen, das ist ja auch eigentlich ganz toll, was Sie da hingekriegt haben. Ne? Weil ich meine, wie viele Menschen gibt es, die genau so eine Karriere hätten haben wollen, aber nie einen Fuß auf den Boden gekriegt haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sagt, ich werde Schauspielerin und dann läuft das über so viele Jahre so derartig gut wie bei Ihnen. Das ist ja auch viel harte Arbeit und ein bisschen Glück, ne?
Ja, ich denke schon. Also ich fühle mich ja sowieso vom Universum geführt und beschenkt und bin da auch sehr dankbar für im Nachhinein. Und wie ich ja immer sage, alles hat seine Zeit. Ich habe 60 sehr erfolgreiche Jahre vor der Kamera verbracht und jetzt ist eben das neue Leben, ist eben dieses Autorenleben und das erfüllt mich zum einen mit Stolz und überhaupt mit einer Daseinsberechtigung, weil so wie Sie vorhin gesagt haben, merke ich, dass ich mit diesem Buch in irgendeiner Form scheinbar einen Nerv getroffen habe, viele Menschen inspirieren zu können. Und da kriege ich jetzt gleich wieder eine Gänsehaut, weil ja, das ist einfach schön.
Ja, ja. Wie hat sich das denn angefühlt für Sie? Also Sie haben ja irgendwann da gesagt, die Fernsehkarriere ist so ausgeschlichen so ein bisschen. Und dann haben Sie diese Entscheidung getroffen, ein Buch zu schreiben. Und dann saßen Sie da alleine am Computer. Und das ist ja eine ganz andere Form von Arbeit, wenn man da nur für sich etwas tut. Und früher waren Sie ja immer in einem Team, immer in Abhängigkeit ja auch mit anderen.
Das stimmt. Das stimmt völlig. Aber es passiert ja auch so schleichend. Ich habe ja durch diesen Blog, den ich damals nach meiner Trennung, als ich allein gelebt habe, mit meiner Tochter zusammen gegründet habe, da habe ich ja dann plötzlich alle Reisen gemacht, die ich schon immer machen wollte. Zum Beispiel nach Indien, Oman.
Das war nach der Trennung von dem ersten Mann, oder?
Vom zweiten Mann.
Vom zweiten Mann, ah, okay.
Genau, also vor 10 Jahren. Ah. Und dann bin ich Iran und wo ich überall war. Und das habe ich dann eben alles aufgeschrieben und geblockt. Und da kamen die ersten Reaktionen, hey, das liest sich aber toll. Ah. Kann man da noch mehr von kriegen? Und da, es gab ja immer schon Stimmen in meinem Umfeld, die gesagt haben, du musst doch mal dein Leben aufschreiben. Das ist ja nun wirklich nicht gerade stromlinienförmig, was du da alles so erlebt hast. Und dann habe ich halt angefangen, einen Verlag zu suchen. Und das war auch nochmal so eine ziemlich lange Reise. Ich hatte schon einen Vertrag mit einem sehr großen Verlag und habe dann aber gemerkt, das passt nicht. Und bin letztlich beim Westend Verlag gelandet, der ja ein Verlag ist, der auch kritische Stimmen zulässt oder sogar auch fördert. Es ist ja ein Markenzeichen davon. Und da habe ich mich... Vom ersten Augenblick an habe ich mich da wohlgefühlt. Also da wurde die der Connex gemacht durch einen befreundeten Anwalt. Und der Markus Carsten, der Verlagschef, hat dann sofort mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, sie freuen sich so wahnsinnig, dass der Kontakt zustande gekommen ist. Ich soll sofort nach Frankfurt kommen, wir müssen besprechen, wann das Buch rauskommt.
Das ist aber schön.
Ja, der hat damals, hat er mir erzählt, zu seiner Studienzeit Hotel Paradies angeschaut und fand mich ganz toll da.
Also, das war natürlich so ein Fanboy-Moment für den wahrscheinlich.
Es war so verrückt und auch ganz goldig wirklich. Und dann hatte ich auch sofort eine ganz tolle Lektorin an meiner Seite und war eben nicht mehr allein und habe eben sehr viel dadurch lernen dürfen, wie das alles geht.
Und das heißt, auch während des Schreibprozesses waren Sie da immer im Austausch und hatten immer einen Coaching-Partner, so auf die Art.
Ja, ich hatte ja schon ziemlich viel geschrieben, aber ich hatte ja keine Ahnung von Strukturierung und so und war auch immer der Ansicht, dass ich eigentlich gar nicht schreiben kann, wie das ja oft so ist im Leben. Man denkt, man kann was nicht und dann kann man es doch. Und die hat mir das dann strukturiert und auch erklärt und hat gesagt, da fang doch da wieder an und da musst du noch mehr dazu schreiben, weil das ist interessant und das würde ich eher weglassen und so. Also das war ein ganz, ganz toller Prozess.
Sie haben ja gerade schon kurz erwähnt, Sie haben sich nach über 30 Jahren von Ihrem zweiten Ehemann getrennt. Ich stelle mir das, also selbst wenn man feststellt, man hat sich vielleicht nicht mehr so viel zu sagen oder nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten, als sehr schweren Schritt vor. Diese ganzen Fäden, die man so spinnt in so einer langjährigen Ehe, diese Verwobenheiten, wie haben Sie das geschafft?
30 Jahre waren damals ja mein halbes Leben. Und das Loch, in das man fällt, ist wahnsinnig tief. Und wir waren natürlich beide sehr traurig, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es für uns beide das Richtige war. Oftmals ist es ja tatsächlich so, dass die Frau die Initiative ergreift. Männer machen das eher weniger, die verharren, weil es, glaube ich, auch gesellschaftlich so ist, dass Männer so ein bisschen ihr eigenes Leben führen können. Ne? Mhm. Die Frauen richten sich immer eher in einer Partnerschaft.
Ihr Mann ist Golf-Fan, ne?
Auch, hat viel Golf gespielt. Auch, ja. Das habe ich ja zwar dann auch gemacht, aber ich habe es nie sonderlich gemocht und auch nicht so das Umfeld, obwohl ich eigentlich ziemlich gut gespielt habe, aber egal. Auf jeden Fall habe ich gewusst, ich muss jetzt das anders machen, weil ich einfach immer krank war und auch nicht mehr glücklich und immer traurig und hatte dann tatsächlich körperliche Beschwerden. Und dann sind mir Menschen begegnet, die mir dann gesagt haben, warum das so ist. Und ich hatte ja da immer schon einen Hang dazu, weil ich ja einen hellsichtigen Großvater hatte. Ich bin ja in einem für heutige Verhältnisse sehr spirituellen Umfeld aufgewachsen. Mhm. Also für mich war Wiedergeburt, Karma und so keine Fremdwörter. Und da ich selber auch ein bisschen eine stärkere Wahrnehmung habe wie vielleicht normale Menschen, war ich da auch ganz schnell nach meiner Trennung oder auch vorher schon wieder auf dem Trip sozusagen und hatte tolle Begegnungen und Hilfestellungen, die, wie ich immer sage, das Universum einen schickt, wenn es an der Zeit ist. Ja.
Ich meine, diesen Zusammenhang zwischen seelischer Gesundheit und körperlicher Gesundheit, also wenn es mir schlecht geht, spüre ich das irgendwann am Körper, der ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen.
Absolut.
Also da gibt es ja niemanden mehr, der sich hinstellt und sagt, das ist jetzt Hokuspokus oder sowas.
Nein.
Also Rücken, Magen, so viele Dinge, die einfach eindeutig zusammenhängen. Ja? Also Magengeschwüre, was weiß ich, was es da jetzt gibt. Und Sie haben das tatsächlich körperlich gespürt, Ihr Unglück. Mhm.
Ja, die alternative Medizin macht das ja seit Tausenden von Jahren, dass sie guckt, wo geht es den Menschen schlecht, ob es die Ayurveda ist oder die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin, die haben das ja schon immer so gemacht. Das war ja nur unsere Schulmedizin, die das ein bisschen auf die Seite gerückt hat, um Symptome zu behandeln mit Pillen für sehr viel Geld. Und das wissen wir ja selber, was da.
Wie schön wäre das, wenn das Hand in Hand gehen würde, oder?
Absolut, das habe ich immer gesagt. Es gibt an der Schulmedizin unglaublich viel Wichtiges, wie zum Beispiel die Versorgung nach einem Unfall oder Schocktherapien oder whatever. Also, aber es müsste halt Hand in Hand gehen, dann wäre es perfekt.
Sie stellen ja Öle her, ne, selber.
Mache ich jetzt nur noch privat, aber habe ich natürlich, als ich meine, ich hatte ja eine ayurvedische Öl-Kosmetik-Firma namens Shanti und da haben wir ayurvedische Öle hergestellt, ja.
Und das ist, ich kenne mich gar nicht aus, ich muss mich jetzt outen, die träufelt man sich dann auf die Stirn oder was macht man mit ayurvedischen Ölen?
Das waren einfach auch Pflegeöle, ganz normal für den täglichen Gebrauch. Wir waren damals ein bisschen zu früh dran. Ich hatte ja mit 40, habe ich schon eine Ayurveda-Ausbildung gemacht und bin so auf Öle gestoßen, auch durch allergische Reaktionen meinerseits durch die ganze Schminkerei. und habe mich dann damit beschäftigt und habe gesagt, wir müssen irgendwie so Naturkosmetik machen. Und da gehörte ich wohl zu den Pionieren. Und Öl ins Gesicht war damals ja völlig ausgeschlossen. Heute ist es gang und gäbe.
Ja.
Da war ich einfach ein bisschen zu früh dran. Ich habe jetzt da keine Reichtümer verdient, aber ich habe extrem viel gelernt. Und das ist der eigentliche Reichtum, wie ich immer sage.
Jetzt pflegen Sie sich selber mit diesen Ölen. Das sieht man. Sie sehen fantastisch aus, wenn ich das mal sagen darf.
Danke, danke, danke. Ja, ich habe halt ein großes Kräuterbeet und mache selber Tinkturen und Pflegeöle und so weiter. So für meinen eigenen Hausgebrauch.
Wann ist denn Ihre Italienliebe entbrannt? Ist das schon was Sie als Kind mitbekommen haben? Waren Sie da in den Ferien schon mit Mama und Papa?
Ja, die ersten Reisen, an die ich mich erinnern kann, da war ich vielleicht so 3, 4, die gingen schon nach Regione, Rimini Regione, da ist man nachts mit dem Auto losgefahren, da wurde ich hinten auf die Rückbank gepackt und dann bin ich aufgewacht.
Mit Bettdecke, ohne Gurt?
Genau, 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 im alten Ford. Und dann sind wir da angekommen. Ja, also wir Münchner sind ja im Grunde die Vorstadt-Italiener, kann man so sagen. Ja. Und ja, ganz natürliche Liebe da zu diesem Land. Ich habe mir natürlich, weil ich sehr viel auch in Spanien gedreht habe, irgendwann überlegt, mag ich eigentlich lieber Spanien oder mag ich lieber Italien? Und dann hat mich aber das Essen und der Charme der Italiener von dem überzeugt.
Kann ich so gut nachvollziehen. Ich liebe dieses Land auch. Ich fahre jedes Jahr hin und sage danach immer so, aber nächstes Jahr fahre ich mal nicht nach Italien. Nächstes Jahr mal was anderes. Und immer wieder fahre ich hin. Eine große Anziehungskraft. Wann kam denn bei Ihnen die Idee auf, Ihr Leben zu verlagern nach Italien? Das ist ja ein riesengroßer Schritt, den man da tut.
Wenn Sie mich das jetzt so fragen, weiß ich das gar nicht mehr, wie das eigentlich alles passiert ist. Plötzlich wusste ich, ich mache das jetzt. Und dann habe ich es einfach durchgezogen. Dazu kam natürlich Folgendes. Ich habe einen Film gedreht, eine Rosamunde Pilcher in England. Und da gab es einen Regisseur und der hat gesagt, Mensch, ich habe gelesen, du hast dich getrennt. Und ja, furchtbar, was machst du denn jetzt so? Und dann habe ich gesagt, du, ich würde jetzt tatsächlich gerne mir mal ein Haus im Süden, also im Süden kaufen und abhauen. Mein Traum verwirklichen. Und er sagt, da komm doch nach Bracciano, ich habe ein Haus für dich. Bracciano war der Ort, den ich schon kannte, von vielen Jahren davor, weil meine Eltern haben 5 Jahre in Rom gelebt. Mein Vater war ja Kameramann, hat für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet und ging ins Auslandsstudio nach Rom. Und die hatten Freunde am Lago di Bracciano vom ZDF. Und als ich die mal besucht hatte, haben die mich mitgenommen und ich bin auf die Terrasse von denen getreten und hat es mich wie so ein Blitz erwischt und ich dachte, Gott, ist das schön hier. Hier könnte ich mir vorstellen, mal zu leben.
Direkt am See auch das Haus gewesen?
Direkt am See, auf die Terrasse und unter mir hat sich dieser See ausgebreitet. So, und dann habe ich das aber total vergessen und mein Leben gelebt und so. Und durch diesen Dreh mit der Pilcher und dem Regisseur, der dort lebte, bin ich dort wieder an diesen Ort zurückgekommen. Und dann bin ich da hingefahren und habe mir das angeguckt, habe immer noch nicht kapiert, dass es genau der See ist.
Irre, oder das Universum hat sie gelenkt.
Ja, und bin dann da rumgefahren und habe mir alles angeguckt und fand alles irgendwie toll. Und dann haben Freunde dort gesprochen von Leuten vom ZDF, wo er jetzt gestorben ist und die waren doch so nett und so. Und da hat es irgendwie Klick gemacht und habe ich gesagt, wie hießen die denn? Und dann habe ich den Namen gehört und wusste, ich bin ja wieder an diesem See gelandet. Das ist ja verrückt.
Ja, ja. Und das haben sie dann auch als...
Genau, als Zeichen
Inspiration
dafür
und Zeichen gesehen,
gewertet. Da habe ich gesagt, so, hier suchst du jetzt.
Ja. Das klingt dann immer so leicht. Ja, und dann habe ich mir ein Haus gekauft und wohne jetzt in Italien. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man in ein neues Land zieht, da gibt es ja auch andere Bestimmungen, da gibt es eine andere Mentalität. War das denn so easy? Weil Sie haben ja das ja kernsaniert auch, ne? Das war ja schon wahrscheinlich ganz schön holprig teilweise, kann ich mir vorstellen.
Ja, also ich habe nach 4 Jahren Suche, habe ich mich auf ein Haus konzentriert, was tatsächlich nicht illegal gebaut war, was du ja ständig und überall hast und damit dann bei einem Neuerwerb irrsinnige Probleme kriegst, weil das dann wahnsinnig teuer ist im Nachhinein. Und es war vor allem nicht feucht, was natürlich in Seenähe eben auch bei vielen Immobilien der Fall ist. Und dann habe ich einfach gesagt, so, das kaufe ich jetzt. Und dann ging das aber los und da war mir noch gar nicht bewusst, was ich da alles machen muss. Und da kam dann irgendwann ein Architekt und die Handwerker und ich weiß nicht was und da hat sich da so ein Riesenfass aufgetan. Jetzt hatte ich das aber schon und dann ging das los, das ganze Theater. Da war dann diese Geschichte mit dem Superbonus, das war diese Brüsseler EU-Unterstützung, um Häuser dort auf ein höheres Energielevel zu heben, also als Förderung sozusagen. Ja. Da flossen Milliarden nach Italien und das konnte man beantragen, das habe ich dann auch getan. Und dann hat das eigentlich geklappt, aber die Firma kam nie Und diese Streiterei darum hat schon allein ein Jahr gedauert. Und dann habe ich gesagt, jetzt zahle ich alles selber, weil sonst ziehe ich hier nie ein. So, und dann war da eben keine Firma, die das alles gemacht hat, sondern ich. Und hatte aber auch wieder Glück, habe zwei Handwerker gefunden, die Häuser komplett saniert haben, schon also überall seit 30 Jahren. Und die sich sehr gut auskannten, die mich auch sehr gut beraten haben. Aber ich meine, heute würde ich natürlich sagen, sag mal, was hast denn da eigentlich gemacht? Spinnst du eigentlich? Nicht mal richtig Italienisch gesprochen und dann sich mit Handwerkern auseinanderzusetzen. Und ich habe es dann eben, wie gesagt, per Forza gelernt und habe eben so Dachziegel und Verputz und Fliesen, das waren so meine ersten Vokabeln, die ich da so drauf hatte.
Die hat man nicht so drauf, ne? Normalerweise. Hatten Sie denn da einen Verbindungsmann in Italien? Also kannten Sie jemanden, der Ihnen da auch ein bisschen geholfen hat, einen Freund oder so?
Ja, ich hatte natürlich ein paar deutsche Bekannte, die natürlich, wenn es gar nicht ging, geholfen haben. Aber letztlich musst ja du entscheiden und musst du auch dein Material einkaufen und da auch viele Fehler gemacht. Ich habe zum Beispiel Holzfliesen gekauft, die sich dann als richtige Fliesen rausgestellt haben und eben doch nicht Holz. Und das waren alles so sprachliche Geschichten, aber solche Sachen passieren halt. Mittlerweile bin ich fein mit allem und das Haus ist jetzt auch wunderbar bewohnbar.
Also, das ist wirklich bewundernswert, wie Sie es durchgezogen haben. Wann haben Sie denn Ihr Zitronenbäumchen gepflanzt?
Das habe ich dann tatsächlich sofort eigentlich gepflanzt im ersten Jahr. Ich bin im August dort eingezogen und wir haben es dann im Oktober oder so haben wir es dann gepflanzt.
Und das sehen Sie morgens, wenn Sie aufwachen?
Genau, das ist jetzt schon fast ein Baum, nicht mehr ein Bäumchen mittlerweile. Und das ist der erste, was ich sehe in der Früh, wenn ich die Fensterläden aufmache, schaue ich auf den See und in meinen Garten und da steht eben dieser Baum.
Das klingt wirklich traumhaft. Was sind denn so die schönsten Italien-Momente in Ihrem Leben jetzt?
Tatsächlich dieses morgens aufwachen und die Fensterläden aufmachen und dieser Blick und morgens ist ja auch Ruhe. Also die Italiener sind ja eigentlich sehr laut. Das ist auch etwas, was ich nicht so auf dem Schirm hatte. Und da musste ich mich schon auch gewöhnen. Aber morgens um 8, um das mit einem Filmtitel auszudrücken, ist die Welt noch in Ordnung.
Und im See schweben, haben wir ja im Lebenslauf gehört, ne?
Ja, dann gehe ich natürlich, wenn es die Temperatur, sobald die entsprechend ist, gehe ich jeden Morgen erstmal eine Stunde schwimmen.
Aber das heißt, Sie sind kein Winterbader, keine Winterbaderin?
Nein, also deswegen bin ich ja in den Süden gezogen, weil ich ein Wärmemensch bin, ein Sonnenmensch. Ja.
Wie sind Sie da denn aufgenommen worden in der Nachbarschaft?
Da muss man sich schon behaupten. Also das ist erstmal schwierig, das ist ein Dorf mit Menschen, die jetzt nicht so weltoffen sind und da musste man sich einfach behaupten. Ein bisschen schwierig, eine Frau alleine, ich sage, was ist denn mit der, stimmt da was nicht oder so? Und dann kauft die von uns das Land und setzt sich dahin. Und das fanden sie dann erst auch nicht so toll. Und naja, mittlerweile habe ich so mein Umfeld. Ich habe meine Handwerker, meine Clique. Mittlerweile, ja, man muss sich eben die Leute da auch suchen. Und die findet man dann auch. Ja.
Sind Sie manchmal einsam?
Nein, einsam nicht. Alleine schon. Viel alleine. Das ist aber okay, weil ich bin ja auch viel in Deutschland mittlerweile unterwegs. Bin auf Reisen, Lesungen etc. Und viele Termine haben sich einfach durch dieses neue Autorenleben ergeben. Und da hat man viel zu tun. Und wenn ich dann zurückfahre, dann genieße ich auch die Ruhe und habe natürlich einen kleinen Kreis da drüben auch, wo man sich regelmäßig sieht.
Und Sie haben aber einen Fuß auch noch in München, oder?
Ja, auf alle
Fälle. Da leben Sie auch ab und zu mal.
Also das möchte ich auch nicht missen. Das sind ja auch meine Wurzeln. Und chaotisch ist es momentan überall auf der Welt. Nicht nur in Italien, sondern eben auch mittlerweile hier in Deutschland. Und nichtsdestotrotz fühle ich mich einfach diesem Land verbunden.
Ja. Und im Winter sind Sie da in Italien?
Ja, eigentlich mehr, wobei ich jetzt auch wieder mehr auf Reisen gehe. Also ich plane jetzt im Januar wieder nach Indien zu fahren und so. Aber natürlich ist das Wetter im Winter dort noch ein bisschen besser. Also wir haben mehr Sonne, sage ich mal, glaube ich.
Der Himmel ist häufiger mal blau, ne, als in Deutschland. Das macht schon sehr viel Gutes mit der Seele, finde ich auch, ja. Wenn Sie da jetzt so zurückgucken auf die letzten Jahre, das war ja sehr arbeitsintensiv, das war viel Loslassen, viel Offenheit auf Neues. Können Sie sich da auch so richtig über sich selbst freuen?
Das war tatsächlich etwas, was ich wirklich lernen musste. Also dieses Stolz auf mich sein, dieses sich endlich freuen können, was man da so geschaffen hat, das nicht als selbstverständlich zu betrachten, nicht mehr diese Maßstäbe an sich selbst anzulegen. Und ich glaube, ich bin da ein großes Stück weit vorwärts gekommen und freue mich einfach mittlerweile immer öfters.
Ja, weil das ist ja, glaube ich, auch eine der schwierigsten Transformationen im Leben, sich vom Außen unabhängig zu machen.
Genau, dafür hat ja diese Einsamkeit oder das Alleinsein einen guten Zweck erfüllt, denn da schaltet man ja sehr viel das Außen ab, diesen Lärm, dieses sich vergleichen, diese ganzen Einflussnahmen und so weiter und konzentriert sich wieder auf seine innere Stimme. Und da hört man dann schon ziemlich gewaltig, was eigentlich alles noch im Argen ist. Das muss ja auch erstmal bereinigt werden. Und je mehr man das bereinigen kann, umso mehr Platz ist dann plötzlich wieder für das Neue, ne? Für das Schöne und dieses Wohlfühlen, das, worum es eigentlich geht. Und wenn wir alt werden, wollen wir ja gut alt werden. Wir wollen ja fröhlich alt werden. Wir wollen ja, also in meinem Fall muss ich auch sagen, möchte ich ein Stück weit meine Kindheit auch nachholen. Ich möchte wieder albern sein können. Und alles, was man als Kind, ich mir nicht leisten konnte sozusagen. Und dieser Prozess war für mich deswegen extrem wichtig, also auch in diesem Prozess so alleine zu sein, um das Stück für Stück wieder herzuholen sozusagen und das Alte rauszuschmeißen, was mir nicht gut getan hat.
Boah, herzlichen Glückwunsch.
Oh, danke.
Nein, aber das ist wirklich toll, wenn man das schafft, ne? Also auch das Bewusstsein dafür hat und dann auch die Kraft, das hinzukriegen. Also das finde ich toll.
Ja, es ist schon ein Prozess, der schmerzt und man kann es, glaube ich, nicht ganz alleine machen. Mhm. Also ich hatte auch da, habe ich mir Hilfe gesucht und gefunden, ob das der Schamanismus war oder was auch immer. Mhm. Also dann dieses dolle Aufräumen, ne, was von Kindesbeinen an bis heute, da ist einfach so viel gewesen. Mhm. Das schafft man nicht alleine, das alles zu begreifen und zu beseitigen.
Ja. Sie hatten ja auch ein volles Leben bis jetzt. Wahnsinn. So ein bisschen Ausatmen angesagt.
Ja, das stimmt.
Wenn jetzt jemand zugehört hat und sich denkt, Mensch, was die Andrea Larange da geschafft hat, das möchte ich auch schaffen. Haben Sie denn so ein, zwei Tipps für Menschen, die sagen, ich möchte jetzt in den Süden gehen und mir da ein Häuschen kaufen, egal jetzt ob Italien oder Spanien?
Also, wenn man im Alltag ankommt und das tut man, also wenn man in den Süden zieht, dann ist man nicht im ewigen Urlaub. Dann hat man da den Alltag und da verliert man erstmal die rosarote Brille. Und darauf muss man gefasst sein. Und man muss eben vorher wirklich genau abchecken, ist das echt der Ort, wo ich sein möchte? Mhm. Und was mache ich da, wenn ich dann im Alltag ankomme? Wie ist es mit der Krankenversicherung? Wie ist es da mit Handwerkern? Wie ist es da mit dem Umfeld? Finde ich da Leute, mit denen ich auch mal sprechen kann? Mhm. All diese Dinge, die sind schon wichtig. Die habe ich viel zu wenig bedacht. Und da habe ich die rosarote Brille, die ist mir ganz ordentlich von der Nase gerutscht. Da habe ich dann schon irgendwann gedacht, Mensch, ob ich das alles so richtig gemacht habe. Und ich weiß auch von vielen, die dann abgebrochen haben an der Stelle und wieder zurückgegangen sind. Ja. Ich habe nicht abgebrochen. Ich habe es durchgestanden und habe jetzt meinen Platz gefunden. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass es da Stolpersteine gibt und dass das nicht der ewige Urlaub ist. Mhm.
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Einsicht, ne, die man da mitnehmen sollte.
Genau.
Zum Schluss habe ich eine Frage, die jeder Gast bekommt. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Vergleich dich nicht mit anderen. Versuch bei dir zu bleiben. Versuch immer in dich reinzuhören und deinen Weg zu gehen.
Das waren schöne Schlussworte. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Ich wünsche Ihnen einen ganz wunderbaren Sommer in Ihrem schönen Haus in Italien.
Danke.
Viel Erfolg
schön
für Ihr Buch natürlich.
Danke vielmals.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.